Willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Voices for Future. In dieser Gastfolge treffen zwei starke Stimmen aufeinander. Bildungsstätte trifft Klimabewegung. Während Universitäten Orte sind, an denen Wissenserwerb, Zweifel, Neugier und Zukunftsideen jeden Tag nebeneinander Platz nehmen, wird die Klimabewegung von Fakten und den spürbaren Auswirkungen im Hier und Jetzt angetrieben. Zu Gast sind Geraldine Rauch, Präsidentin der Technischen Universität Berlin, und Luisa Neubauer, Klimaschutzaktivistin, Publizistin und eine der prägenden Stimmen der Klimabewegung. Es geht um Fragen wie: Was bedeutet wissenschaftliche Verantwortung in einer Zeit, in der die Klimakrise aus dem politischen Fokus rutscht, während Extremwetter, Polarisierung und Wissenschaftsfeindlichkeit zunehmen? Sie sprechen über die Rolle der Wissenschaft im Umgang mit Krisen, über Proteste an Hochschulen, über Freiheit und Sicherheit auf dem Campus und darüber, warum Bildung vielleicht der wichtigste Schlüssel für die Zukunft unserer Demokratie ist. Rein in die neue Folge.
Hallo liebe Luisa, wir freuen uns sehr, dich heute an der TU Berlin begrüßen zu dürfen. Und wir möchten heute mit dir über einige Themen, die die Gesellschaft bewegen, die unsere Welt als solche bewegen, aber natürlich auch die Hochschulen und die Wissenschaft betreffen, reden. Bist du bereit?
Absolut.
Das ist toll. Ich glaube, dein Name kennt irgendwie in Deutschland jeder. Und natürlich ist dein Name ganz eng verbunden mit der Klimabewegung Fridays for Future. Das Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit scheinen aber irgendwie aus dem gesellschaftlichen und politischen Diskurs etwas in den Hintergrund gerückt zu sein. Wie siehst du das und woran glaubst du, könnte das liegen?
Ich glaube, man müsste ganz grundsätzlich gerade einmal unterscheiden zwischen einem politischen Diskurs, einem öffentlichen und einem gesellschaftlichen Diskurs. Weil das, was in der Politik viel besprochen wird oder eben nicht besprochen wird, in meinen Augen gerade ganz schön unzureichend ist, um Schlüsse darüber zu ziehen, was eine Öffentlichkeit sonst interessiert, bewegt und worüber sie sonst spricht. Und da, glaube ich, kann man gerade schon gut feststellen, ja, stimmt, in der Politik, gerade in der Bundespolitik, in der Spitzenpolitik wird dramatisch wenig über ökologische Fragen verhandelt. Man könnte fast meinen, es gäbe eine Art Anstrengung politischer Art, diese Themen wegzuhalten. Vielleicht, so könnte man vermuten, weil einige beteiligte politische Menschen nicht das Gefühl haben, sie können gerade mit Klima punkten. Und auf der anderen Seite erleben wir aber in der Gesellschaft unglaublich viele Menschen, Gruppen, Organisationen, Initiativen in jeder Ecke des Landes, die sich vehement mit dem Thema beschäftigen und die das hochproblematisch finden, dass es eben gerade in der politischen Auseinandersetzung viel zu wenig vorkommt.
Trotzdem kann man das ja aktuell jetzt in den Wählerprognosen so nicht klar sehen. Also wenn du jetzt, glaube ich, gerade gesagt hast, dass die gesellschaftlichen Perspektiven so nicht wiedergegeben werden von der Politik, dann kann man ja trotzdem gerade sehen, dass jetzt aktuell eher politische Akteure am Ruder sind, die diese Themen eben auch nicht in den Vordergrund stellen und dass die ja auch gesellschaftlich legitimiert sind. Also in den Wahlen eben gerade eher nicht die Parteien gewinnen, die stark für Klimathemen stehen. Oder ist das falsch aus deiner Sicht?
Ja, nein, natürlich muss man attestieren, viele Menschen in diesem Land haben Parteien gewählt, die dezidiert nicht zu Klimafragen arbeiten. Und gleichzeitig hat, soweit ich das gesehen habe, kein einziger, zum Beispiel ein CDU-Politiker im Wahlkampf gesagt, wähl mich, bei mir gibt's garantiert mehr Klimakatastrophe. Das ist aber die Politik, die da vorangetrieben wird. Das muss man einfach anerkennen. Da fehlen Gelder, da fehlen Kapazitäten, da fehlen Kompetenzen, um Menschen angemessen vor Klimafolgen zu schützen. Und das wäre die ehrliche Wahlkampfkommunikation gewesen. Die hat es nicht gegeben. Und stattdessen hat man gesagt, ja, wählt uns, bei uns können wir Klimaziele einhalten. Das findet de facto unter Friedrich Merz als Bundeskanzler nicht statt. Das heißt, ich wäre sehr vorsichtig, aktuell in der Phase, in der wir in der Bundespolitik sind, wäre ich sehr vorsichtig, von Wahlentscheidungen auf ökologische Überzeugungen zu schließen, weil wir da eben merken, da gibt es ganz schön viele Fallstricke. Und was ich an der Stelle deutlich belastbarer finde, sind die einerseits Umfragen, die zeigen, wenn man Menschen befragt, ist euch das Klima wichtig, sagen sie in einer großen Mehrheit ja. Was dann oft passiert, ist, man Leute fragt, rank bitte die drei wichtigsten Themen. Da kommt Klima dann im Zweifel manchmal nicht vor. Aber das ist natürlich auch wieder ein bisschen pervers, ehrlicherweise, weil Leute haben einfach wahnsinnig viele Sorgen. Und dann zu sagen, du darfst drei Sorgen haben und da fällt das Klima weg, finde ich, würde ich sagen, demoskopisch fragwürdig. Und dann sehen wir aber natürlich auch in konkreten Punkten, wie zum Beispiel jetzt zuletzt so einem großen Volksentscheid in der Stadt Hamburg, wo Menschen befragt wurden, sehr demokratisch, flächendeckend, wollt ihr mehr Klimaschutz in dieser Zeit? Hat eine Mehrheit gesagt, ja, das wollen wir. Also wir haben, glaube ich, viele Ausgangspunkte davon auszugehen, Menschen sehen die Frage, wollen das machen, haben zwar viel um die Ohren. Und man könnte dann auch sagen, abgesehen davon ist Klimaschutz ein Menschenrecht. Also selbst wenn ich die Einzige in Deutschland wäre, die für den Klimaschutz einstehen würde, wäre die Bundesregierung verpflichtet, da was zu tun und darüber zu sprechen und Menschen aufzuklären. Also selbst darum könnte man gehen.
Jetzt sind wir ja heute hier an einer Universität und wollen natürlich auch über die Rolle der Wissenschaft sprechen. Ja. Und als Hochschule sind wir natürlich politischer Neutralität verpflichtet. Das heißt, es geht vielleicht jetzt weniger darum, was Politik im Einzelnen tut oder lässt, sondern auch die Frage, welche Rolle hat die Wissenschaft? Gleichzeitig vielleicht auch um die Frage, wie politisiert ist Wissenschaft und welchen Einfluss haben auch politische Entscheidungsnehmer auf Hochschulen, auf ein Hochschulprogramm? Erstmal vielleicht die Frage, wie siehst du die Beiträge aus den Hochschulen und von der Wissenschaft zu dem Thema Klima aktuell?
Das ist ja etwas, was mich begleitet seit 6, fast 7 Jahren. Sehe ich mit unglaublicher Begeisterung, dass die weite Teile der Wissenschaft in Deutschland und darüber hinaus ja Verantwortung übernehmen für ihre Forschungsergebnisse und verstanden haben, aber vor allem auch anerkennen, dass die Publikation alleine in der ökologischen Frage nicht garantiert, dass sie verstanden und entziffert wird. Und deswegen gibt es nicht nur eine beeindruckende Forschungscommunity, die sich mit Klimafragen alleine beschäftigt, sondern eben auch ein großes Bewusstsein, so nehme ich das wahr, mit einer Kommunikationsverantwortung, die damit einherkommt. Deswegen sehen wir so wahnsinnig tolle, viele wissenschaftliche Stimmen im deutschen öffentlichen Diskurs. Wir sehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Politik beraten, die ihre Erkenntnisse zur Verfügung stellen und eben so übersetzen, dass sie eben begreifbar werden, auch für eine Masse. Und das ist schon etwas Bemerkenswertes, weil wir dort wirklich schon auch ablesen können, wie es aussieht, wenn man sagt, ja, ich trage Verantwortung und bin mir der bewusst.
Hast du das Gefühl, Wissenschaftskommunikation wird denn gesellschaftlich oder vielleicht auch in den Universitäten genügend wertgeschätzt oder gibt es da Hindernisse?
Also ich glaube, da gibt es ja dort Leute, die in Akademie selbst arbeiten, die es nochmal ganz anders beschreiben können. Wie ich das mitbekomme, ist es natürlich überhaupt nicht zentral genug verankert. Also in den wenigsten Forschungsanträgen ist da die Box, wo du sagen kannst, das Budget brauche ich, um damit Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und trotzdem ist ja die Erwartung an alle, ewig Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Es gibt natürlich einen wahnsinnigen Bias, das wissen wir ja alle in der Forschung, ununterbrochen Neues zu produzieren, neues Wissen, neue Daten, neue Fakten, statt vielleicht auch Bekanntes zu bestätigen oder in anderen Perspektiven zu zeigen. Und das ist natürlich in der ökologischen Frage, wo wir ein sehr, sehr gut erforschtes Feld haben, zumindest in Teilen, nicht so leicht. Und dann ist natürlich auch wieder die Frage, wie man Räume öffnet für Forschung, die eben nicht hart Geophysik ist, sondern gerade im Sozialen, im Ethischen, im Gesellschaftskritischen, dort, wo gerade schnell die Budgets gestrichen werden, wo man sich nicht auf eine harte Wissenschaft einigen kann, da merkt man, dort greift das Verständnis von dem, welche Klimawissenschaft brauchen wir und welche brauchen wir nicht, da greift es zu kurz.
Nun hat man ja das Gefühl, dass bei dem aktuellen Bundeszuschnitten den neuen Ministerien gerade die Geistes- und Sozialwissenschaften eher ein bisschen hinten runterfallen. Schadet das auch der Klimaforschung?
Absolut. Das Interessante ist ja auch, also ob es der Forschung schadet, das muss die Forschung, glaube ich, selbst sagen. Aber ich kann sagen, es schadet der öffentlichen Auseinandersetzung. Seit Jahren ist man sich in Deutschland ja relativ einig, dass es verklärt und naiv wäre, die Klimakrise als ein reines Emissionsproblem zu betrachten. Sie ist ein gesellschaftliches Problem, sie ist ein soziales Problem. Sie ist eine absolute Überforderung für eine Demokratie, dem man sich entgegenstellen muss. Und dafür muss man sich rüsten und wissen, wovor wir hier sind. Und jetzt erklären alle irgendwie ganz breitbeinig, oh, das Klima polarisiert ja irgendwie. Und wenn es dann aber darum geht, zum Beispiel Wissenschaft zu beauftragen, genau solche Polarisierungsfakte zu untersuchen, die Folgen von bestimmten Klimamaßnahmen auf einzelne Communities, über die Sprache nachzudenken, in der wir überhaupt über Klima reden, die Erfahrbarkeit von Klimamaßnahmen zu hinterfragen, all das wäre ja Kern von sozialwissenschaftlichen oder gesellschaftspolitischen Wissenschaften. Und genau dort wird dann natürlich gesagt, ach nee, sorry, jetzt gerade nicht. Also das ist kontraproduktiv, aber es ist natürlich auch in der im Klimadiskurs an sich unehrlich.
Du hast jetzt gerade schon das Thema Polarisierung angesprochen. Das Thema Klimawandel polarisiert natürlich auch nicht nur jetzt im rein wissenschaftlichen, sondern eben auch, weil es verschiedene aktivistische Gruppen gibt. Und noch vor 1,5 Jahren war bei uns die letzte Generation sehr stark unterwegs. Man hat sie landläufig, in Anführungsstrichen sage ich es absichtlich, die Klimakleber genannt. Und wenn einer zu spät kam, war das so die gängige, vielleicht auch manchmal Ausrede.
Ja, so.
Also das waren natürlich sehr sichtbare Aktionen, die teilweise auch an den Hochschulen stattgefunden haben. Also die Gruppen waren oder
hier?
Ja, die gab es auch hier, waren oder sind ja auch an den Hochschulen aktiv gewesen. Gleichzeitig sind ja sowohl die letzte Generation, die sich ja auch inzwischen so gar nicht mehr nennt, als auch Fridays for Future, lange nicht mehr so sichtbar wie noch vor einigen Jahren an den Hochschulen. Und man hat das Gefühl, dass sich auch die politisch diskutierten und auch die aktivistischen Themen an den Hochschulen so ein bisschen verschieben. Wie würdest du das bewerten? Also ist das schlecht? Ist das gut für den Diskurs? Denn auch diese Aktionen haben ja sehr polarisiert und durchaus nicht nur positives Echo hervorgerufen. Was glaubst du, macht das mit dem ganzen überhaupt wissenschaftlichen Thema Klimawandel, dass es da diese aktivistischen Verschiebungen gibt?
Sehr gute Frage. Vielleicht einmal vorangestellt, die große Polarisierung kommt in meinen Augen nicht von aktivistischen Bewegungen, sondern von Regierungen, die ihrer eigenen Klimaverantwortung nicht bewusst werden. Das sorgt ja erst dafür, dass die einen sich darauf ausruhen und denken, dann ist es nicht so schlimm mit dem Klima, und die anderen sich verraten und ignoriert fühlen, weil sie denken, hey, unsere Zukunft, unsere Perspektiven werden nicht gesehen. Also ich wäre da, glaube ich, sehr vorsichtig, so eine Polarisierungsverantwortung auf aktivistischen Gruppen abzulagern, die ja vor allem auf eine Polarisierung eingehen, die von dieser politischen Verweigerung oder Ignoranz heraus viel eher produziert wird, aber in einem schönen Anzug auf einem wichtigen Regierungsgipfel eben halt nicht so klassisch aktivistisch daherkommt. Das andere ist, ich glaube nicht, dass Polarisierung nur etwas, also nur ein Problem ist. Also das wird dann oft in der gängigen Auseinandersetzung als einseitig problematisch skizziert. Und in gewisser Weise könnte man auch sagen, eine gezielte und eine strategische Polarisierung ist gerade der Auftrag von Aktivisten, in dem Versuch dann dezidiert und proaktiv Debatten zu fördern, Diskursräume zu öffnen, auch eine Meinungsbildung und ja Positionierung zu produzieren, die dann, wenn eine Polarisierung dann oder vielleicht wenn Konflikte ausgetragen sind, dann auch zu einer Einigung führen können. Oft wird ja auch gerade Aktivistinnen oder werden Aktivistinnen dann so ein bisschen von außen ermutigt, ja, könnt ihr nicht so ein bisschen, also müsst ihr Menschen zusammenbringen und so. Und ich glaube, wir müssen unbedingt Menschen zusammenbringen, wenn wir uns aber davor gar nicht erst darüber, oder wenn wir uns gar nicht erst ehrlich machen dürfen darüber, dass wir gerade nicht zusammen sind. Und dass es Diskrepanzen gibt und dass es verschiedene Fronten gibt, an denen wir da sind, dann ist jegliches Zusammenbringen in meinen Augen so ein bisschen so ein falscher Friede. Dann können wir, weiß ich nicht, Jahrmarktfeste organisieren, aber das ist dann nicht der Kern von dem, was Aktivismus oft machen möchte. So, und wenn wir jetzt auf die Gruppen gucken, weiß ich gar nicht, ob man hier die letzte oder die neue Generation so gut vergleichen kann mit Fridays for Future. Denn als wir mit Fridays for Future gehörtet sind in Deutschland, gab es einfach wahnsinnig viele Menschen, die das erste Mal in ihrem Leben dachten, ich möchte was mit Klima machen, und dann den logischen Schluss gezogen haben, dann gehe ich zu Fridays for Future. Und heute muss man sagen, das ist ein Riesenerfolg von uns, dass Menschen, die sich heute mit dem Klima beschäftigen wollen, eine Million Möglichkeiten haben, weil es an jeder Hochschule Gruppen gibt und weil es in jedem Kollegium, in jedem Büro und in jedem Krankenhaus, in jeder Kita und jeder Kirche gibt es Gruppen und Organisationen und Initiativen, wo man sich beteiligen kann. Das heißt, die Tatsache, dass Menschen nicht einschlägig, singulär sagen, ich gehe jetzt zu Fridays for Future, ist ein paradoxer Erfolg der Bewegung, die von Anfang an losgezogen ist, um Klima in der Breite zu festigen. Und unser Ziel war es ja niemals, oder auch unser Anspruch war es niemals, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag mit 100.000 Leuten am Freitag auf der Straße zu stehen. Das ist eine absurde Vorstellung. Das heißt, ich erlebe auch diejenigen, die, glaube ich, am wenigsten sagen, verdutzt sind über die Abwesenheiten von wöchentlichen Massenprotesten, sind, glaube ich, diejenigen, die es organisiert haben, denen von Anfang an klar war, Leute, das ist kein Abo, was sie hier mit uns abschließt. Das ist ein Appell. Wir wollen ein Momentum aufbauen, aber die Essenz von einem Momentum ist, dass es auch irgendwann mal nicht da ist. Und dann stellt sich halt die Frage, wie geht's weiter und wie übersetzt man dann diesen Appell langfristig? Und das heißt, während wir ja weiter protestieren, sehr regelmäßig und aktiv sind an vielen Orten, da hat sich eben die Form verändert. Das heißt nicht, dass es nicht auch schwieriger geworden ist zu mobilisieren und dass wir vermehrt merken, dass wir immer mehr gegen eine Art Resignation ankämpfen müssen als Protestbewegung und eine Art Hoffnungslosigkeit bei vielen, die längst das Gefühl haben, Demos bringen vielleicht nichts mehr, so eine politische Ohnmacht, die sich einstellt. Das war vor 6 Jahren anders. Ich glaube, für die neue Generation würde ich hier, glaube ich, gar nicht so sprechen wollen. Da muss die, glaube ich, selbst mehr erklären. Oder die letzte Generation oder so, wo sie da ihre Sache steht. Da, glaube ich, bin ich gerade gar nicht in der Rolle. Und das ist vielleicht auch ganz gut so.
Das war auch gar nicht mein Appell, jetzt zu sagen, die möchte ich direkt vergleichen. Sondern es sind halt zwei bekannte Gruppen, die man so breit, sag ich mal, als Klimaaktivisten bezeichnet. Jetzt kann man sich ja fragen, Aktivisten ist in vielen Konnotationen tatsächlich auch schon eher als ein negatives Wort gesehen. Und wir sind ja jetzt noch weiterhin im Hochschulkontext. Also Hochschule sind kreative Orte. Du hast es auch gerade schon gesagt, wo ganz viel Austausch passiert, wo es natürlich um Forschung, Lehre und Transfer geht. Gleichzeitig gab und gibt es sowohl in der Vergangenheit als auch aktuell natürlich starke Kritik auch an dem, was aktivistisch an Hochschulen passiert. Und es gibt natürlich auch Grenzen von dem, wo man sagt, das ist jetzt noch akzeptabel und das ist nicht mehr akzeptabel. Also auch wir an der TU hatten eine Hörsaalbesetzung. Es gibt natürlich Demonstrationen, wir uns auch teilweise in breiter Form beteiligt haben, auch von Professorinnen. Und es gibt verschiedene andere Aktionen. Und trotzdem ist ja immer wieder diese Debatte, die auch von der Politik, aber auch von Medien aufgemacht wird. Was darf Hochschule eigentlich? Wo muss sie neutral sein? Was muss sie dulden? Was darf sie dulden? Und wo muss sie einschreiten? Und es ist schon eine Beobachtung, dass die Politik da versucht, eher mehr Vorgaben zu machen. Wie würdest du da das Klima beschreiben oder wie erlebst du das?
Ja, also die Besetzung und die Proteste, die sich rund ums Klima drehen, aber auch rund um Fragen von Gaza zum Beispiel, erlebe ich auch an meiner Uni, also in Göttingen. Und ich glaube, alles, was ich jetzt sage, möchte ich einmal voraussetzen, dass ich natürlich weder an der Hochschule beschäftigt bin, noch Expertin bin, was Hochschulpolitik betrifft. Und deswegen wirklich nur als Aktivistin gesprochen, glaube ich, wäre meine erste Frage, was ist denn eigentlich die Verantwortung einer Hochschule? Und wenn man auf Aktivismus guckt. Und für mich wird das immer auch heißen, ein Ort zu sein, der Sicherheit schafft, also Sicherheit für alle denkbaren Gruppen, die von Diskriminierung betroffen sind. Keine Frage, und da muss eine Hochschule Sicherheit geben, aber auch Sicherheit, eine politische Meinungsbildung und einen politischen Ausdruck und einen Ausdruck von dem, wer man ist und wer man wird, dem einen Raum zu bieten. Also ich war letztes Jahr 3 Monate in den USA und habe da über 30 Hochschulen, also Universitäten und Hochschulen besucht und Dutzende Gruppen getroffen, die sich aktivistisch einsetzen für verschiedenste Themen. Und ich fand es furchteinflößend geradezu, wie eingeschüchtert ich dort Studenten, die sich politisch einsetzen wollten, erlebt habe, denen in dieser Phase im Leben, in der man ja auch wahnsinnig viel eigentlich Befreiung erleben sollte und Selbstermächtigung und Ermutigung erleben sollte, in dieser Phase ausgerechnet das Gefühl gegeben wurde, du kannst dich hier nicht ausdrücken und nur die Auseinandersetzung mit politischen Themen ist hier nicht gewünscht. Und dann frage ich mich, was macht das mit einer Gesellschaft, wenn junge Menschen genau in dieser Phase, die irgendwie massenhaft an diese Unis gehen, dort mehr Lähmung als Emanzipation erfahren. Und das, glaube ich, wäre für mich das Spannungsfeld, in dem wir überhaupt diese Debatte führen müssten, wie politisch oder politisiert, was auch immer, wie viele Vorgaben sollte es für Unis geben. Da würde ich erstmal losgelöst fragen, was wollen wir denn eigentlich erreichen? Und das Erreichen sollte doch sein, Studierende kommen zusammen, also in meiner Wahrnehmung, Studierende kommen zusammen, sind geschützt in ihren Persönlichkeitsrechten, in ihrer individuellen Sicherheit, aber auch ermutigt und ermächtigt, sich kritisch zu beschäftigen mit dem, was die Welt bewegt und das damit auch sie bewegt. Und ich habe das Gefühl, dass gerade letzterer Aspekt, ja, öffentlich, ich nicht ausgeblendet wurde, aber sehr nach hinten gefallen ist. Und im schlimmsten Falle kommen dann Menschen an eine Uni und gehen raus und werden überhaupt nicht, also ne, nehmen nicht diese Welle mit, um eine Gesellschaft positiv zu prägen, sondern ja, sind ein Stückchen weiter Richtung Apathie und Weltverdrossenheit gerückt.
Du hast ja jetzt gerade schon wunderbar selber übergeleitet. Gerade in den USA sind ja Wissenschaftsfreiheit ist massiv unter Druck, wenn man das nett ausdrückt, oder unter Beschuss, könnte man sagen. Und gleichzeitig würden die Universitäten als solche auch auf vielen Ebenen angegriffen. Einzelne Personen werden diskreditiert. Aber auch die Institutionen werden massiv angegriffen. Also wenn man von Deutschland aus in die USA guckt, dann gibt es sehr, sehr viele AkteurInnen aus der Wissenschaft, von den Studierenden, aber auch aus der Politik, die das natürlich scharf kritisieren. Jetzt hast du aber selber gerade schon so ein bisschen angefangen und ich frage es nochmal konkret, siehst du Parallelen zu Deutschland?
Ich glaube, bei diesen Fragen ganz konkret würde ich auf Menschen verweisen, die auf jeden Fall davor warnen, die viel mehr Experte sind in diesen Fragen, als ich es bin. Ich kann auf jeden Fall aus meiner eigenen Erfahrung an, wie gesagt, Dutzenden Unis in den USA im Vergleich zu meiner persönlichen Politisierung in Deutschland berichten. Für mich war die Universität, ich habe auch in London ein Jahr studiert, war für mich ein entscheidender Ort, um aus einem theoretischen Verständnis von einem Missstand praktische Schlüsse zu ziehen und nochmal anders zu reflektieren, wie Gesellschaftsgestaltung funktioniert und wie man eben nicht nur diesen besagten Elfenbeinturm sozusagen besteigt, sondern wie man dann immer wieder überlegt, okay, und was ist eigentlich dann meine Brücke in eine gesellschaftliche Auseinandersetzung hinein und wie kann das praktisch aussehen? Und für mich ganz individuell gesprochen, von mir gesprochen, sowohl in Göttingen als auch in London an meinen Unis, war es so wichtig, einen Ort vorzufinden, der mich ermutigt hat geradezu. Und ich musste trotzdem pünktlich in meinen Seminaren sitzen und ich musste trotzdem, ich habe immer meine Klausuren schreiben und Texte lesen, die ich eigentlich blöd fand. Und also das heißt ja gar nicht, dass eine Lehre eine eigene Verantwortung an sich hat, aber dass man eben nicht, und das ist doch das Entscheidende, dass man nicht erwartet, in der Vorlesung die Missstände auswendig zu lernen, die kritische Theorie vorwärts, rückwärts zu benennen zu können, die Klimawissenschaft runterdeklinieren zu können, um dann wegzugehen und sozusagen sich einreden zu müssen, daraus bloß nichts machen zu sollen. Das ist doch, wie man junge Menschen in diese Apathie hineinerzieht, indem man ihnen Eindruck gibt, es geht darum, es zu verstehen, es geht auf gar keinen Fall darum, daraus etwas zu machen. Oder im schlimmsten Falle wäre irgendwie für eine Veränderung einzustehen, die sich speist aus deinen theoretischen Erkenntnissen. Und das würde ich sagen, in Ansätzen habe ich schon zumindest ganz persönlich jetzt anekdotisch argumentiert, das ist keine wissenschaftliche Evidenz, das wäre meine Erfahrung vor Ort. Das habe ich dort an ganz, ganz vielen Punkten erlebt, in Workshops, die ich gemacht habe mit Studierenden, wo dann erklärt wurde, Luisa, wir würden hier gerne einen Klimaprotest machen, aber mittlerweile müssen wir, selbst wenn wir einen Flyer austeilen, den Flyer genehmigen lassen von einer Unibehörde bei uns oder einem Unibüro. Und das damit durchzukommen, geht schon gar nicht mehr, deswegen verteilen wir keine Flyer mehr. Und wenn dann Leute sagen, mit deutlich mehr Expertise, als ich die habe, wir müssen in Deutschland aufpassen, dass wir uns da nicht... dass wir da nicht bewusst oder unbewusst Dynamiken übernehmen, dann wäre ich da schon sehr hellhörig.
Jetzt ist es ja in den USA auch so, neben dem Engagement von Studierenden werden ja auch, also Universitäten als solche sind unter Beschuss, aber es gibt ja auch ganz spezielle Forschungsbereiche und dazu gehört natürlich die Klimaforschung auch ganz speziell dazu, aber du hattest es vorhin von den Geistes- und Sozialwissenschaften, da sind natürlich die Gender Studies dabei, postkoloniale Studien. Und das sind ja schon auch Gegenstände, die man zum Beispiel auch hier immer wieder von Anfragen zum Beispiel bestimmter Fraktionen im Bundestag sieht, dass diese Fächer tatsächlich unter Beschuss sind, auch in Deutschland. Und die USA ist natürlich jetzt schon trotzdem auch in der weltweiten Klimakatastrophe ein großer, großer Treiber. Also wenn wir mal ganz kurz von den Studierenden oder von den aktivistischen Möglichkeiten weggehen, was glaubst du, hat es für Auswirkungen ganz konkret auf Forschungsdaten, auf überhaupt Forschung, was da in den USA passiert?
Ja, es ist eine absolute Katastrophe. Ich glaube, wir dürfen das, also nach all dem, was ich erlebt habe, muss man da wirklich sagen, da sind wir an einem Punkt angelangt in einer Geschwindigkeit. Das haben definitiv sehr, sehr viele unterschätzt. Ich glaube, wir unterschätzen auch bis heute, wie viele der Forschungsdaten und wissenschaftlichen Erkenntnissen wir ganz geläufig hier in Deutschland auch nutzen. Nicht nur im Aktivismus, auch in der Politik, die alle in den USA generiert werden. Das sind nicht nur die, sagen, Standards für CO2-Messungen, die über amerikanische Klimainstitute umgesetzt werden. Das sind auch große, bedeutsame Einrichtungen an diversen Unis, die sich eben explizit mit der Übersetzung von Klimafolgen in Klimamaßnahmen in soziale Verträglichkeit beschäftigen. Und da können wir sofort sehen, schon jetzt, also in der Umsetzung, was da passiert, wie diese Kündigungswellen kommen, wie die US-Regierung oder die Administration ganz, ganz gezielt probiert, die Daten, man muss sagen, zu vernichten, die ihre fossil-autoritäre Agenda gefährdet. Und wie es wirklich in der Praxis aussieht, wenn die Existenz einer wissenschaftlichen Erkenntnis oder die Möglichkeit, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse zu generieren, zu einer Gefahr werden für zum Beispiel diesen ganzen Komplex Trump, dann darf es einfach die Wissenschaft nicht mehr geben, denn es darf die Wahrheit nicht geben, es darf die Wirklichkeit nicht geben, denn all das gefährdet diese Ideologie, diesen Fanatismus, diese Zerstörungswut. Damit, glaube ich, wird nochmal vor allem auch deutlich, wie es in der Praxis aussieht, wenn der Kampf gar nicht nur den Menschenrechten, dem Völkerrecht, der Klimapolitik, den Lebensgrundlagen angesagt wird, sondern wie es aussieht, wenn man sich in einem Krieg befindet gegen die Wahrheit.
Also das, was du sagst, ist ja auch so, dass das einhergeht, nicht nur mit Daten vernichten, sondern auch damit, dass einzelne Wissenschaftler eben diskreditiert werden, ja, als extremistisch oder anderes, selbst als ideologisch abgestempelt werden. Und sozusagen so eine Verschiebung von dem, was eigentlich objektiv ist, stattfindet und ganze Bereiche irgendwie in Abwesenheit geraten. Jetzt hattest du vorhin hier schon angesprochen, wir haben natürlich, also in den USA wurden viele Angriffe auf die Universitäten ja natürlich auch mit diesem Antisemitismusvorwurf begründet. Und gleichzeitig hier in Deutschland haben wir natürlich eine ganz furchtbare Geschichte, und die wir nie wieder gut werden machen können, und dann natürlich eine besondere Verantwortung gegenüber Jüdinnen und Juden. Wie soll man damit umgehen? Du hast vorhin auch gesagt, natürlich müssen in solchen Diskursen immer die Sicherheit von allen gewährleistet werden. Aber da sind ja auch die Vorstellungen davon, was unterschiedliche Gruppen als Sicherheit betrachten, sehr, sehr unterschiedlich. Im Zweifelfall sogar gegensätzlich. Also wie erlebst du da den Diskurs in Deutschland und was glaubst du, könnten da gute Ansätze sein?
Ja, ich finde, es ist absolut schmerzhaft zu sehen, wie viele Menschen sich da aus den verschiedensten Gründen verunsichert oder gefährdet sehen. Gerade, also das wird gerade natürlich durch nochmal neue Veröffentlichungen ganz besonders deutlich gemacht in Bezug auf Antisemitismus an Hochschulen, wo bedrückende Berichte in der Öffentlichkeit stehen. Auf ganz anderen Ebenen berichten eben weiterhin viele Studierende von anhaltenden anderen Diskriminierungsformen von Rassismus an Hochschulen. Und was ich sage mit, oder wenn ich von Sicherheit spreche in dem Zuge, dann würde ich mich genau darauf beziehen, dass der erste Schritt ja wäre, Stimmen zu ermächtigen, sich sicher genug zu fühlen, überhaupt darüber zu sprechen, was ihnen widerfährt. Und das ehrliche und authentische Gefühl vermitteln zu können, dass das auch ein sicherer Ort ist, um Veränderungen einzufordern. Und da, glaube ich, landen wir sowohl jetzt mit dem Beispiel an Hochschulen, aber auch mit dem Blick zum Beispiel auf die Regierung, auf die Rolle von Vertrauen. Also wenn ich meiner eigenen Hochschule nicht vertrauen kann, dass sie mich im Blick hat, dass meine Erfahrungen gehört werden und dass sie bereit ist, sich zu reflektieren und zu verändern und Maßnahmen zu ergreifen, dann werde ich vermutlich aufhören, konstruktive Vorschläge zu machen, wie das anders aussehen kann. Ich werde mich weniger engagieren, ich werde mich weniger einbringen, ich werde mich wegdrehen. Und das ist der Anfang vom Ende. Das sehen wir auf eine Art und Weise gerade Richtung Regierung. Also wenn Menschen das Gefühl haben, ich kann der Regierung überhaupt nicht vertrauen, dass sie mich noch ernst nimmt, mich noch hört, mich noch anguckt, mich noch respektiert in meiner Existenz mit meinen Sorgen, meinen Befürchtungen, dann werde ich mich dort nicht einbringen. Und das gilt natürlich an Hochschulen auch für alle möglichen Fragen, die da jetzt gerade groß im Raum stehen. Das heißt, auf der einen Seite, also ne, Sicherheit ist ja etwas, was total relativ ist und das kann nicht garantiert werden. Wie sollte das auch? Es wäre ja anmaßend. Man kann aber probieren, einen Raum zu schaffen, der die Versicherung probiert oder die Absicherung mitzudenken, die man braucht, um sich frei bewegen zu können, frei artikulieren zu können und um zu wissen, ich bin geschützt, wenn etwas passiert. Deswegen spricht man ja im kritischen Diskurs jetzt mittlerweile nicht mehr so sehr von Safe Space, sondern zum Beispiel von Brave Spaces. Also man sagt, ein safer Space oder ein, ne, wie safe kann es sein, was kann ich da garantieren? Das muss man, ne, reflektieren. Aber ich kann probieren, einen Ort zu schaffen, in dem wir ermutigt werden, uns aneinander zu wenden, gerade wenn es hart ist.
Also nun sind ja die Sicherheitsbedürfnisse von unterschiedlichen Menschen auch sehr, sehr unterschiedlich. Manche haben extreme Erfahrungen gemacht, wünschen sich tatsächlich einfach auch einen konkreten Schutz in Form von vielleicht sogar Polizeipräsenz oder Räumungen von Demonstrationen oder Besetzungen. Andere sagen, das muss es genau geben. Wir können nicht sofort die Polizei rufen. Wir sind ein offener Raum. Wir müssen diskutieren. Und das ist ja so, sind so sozusagen Gegensätze, die sich nur bedingt auflösen lassen. Wie würdest du das sehen?
Also vielleicht muss man einmal festhalten, ich glaube, kaum jemand in Deutschland möchte gerade mit den Personen tauschen, die da in der administrativen Verantwortung stehen. In einer idealen Welt natürlich würde man sagen, alles klar, dann setzen wir uns mal alle zusammen und probieren mit denjenigen, die zumindest bereit dazu sind, Lösungen zu finden, die verschiedene Perspektiven mitdenken und probieren, ja wirklich, also in der Umsetzung auch intersektional darüber nachzudenken, von wem gegen wen gehen hier Verunsicherungen aus oder gar Bedrohungen und was braucht es dafür. Das ist das eine. Ich glaube auch, was natürlich immer hilft, und an vielen Hochschulen gibt es ja mittlerweile, aber zumindest habe ich auch an diversen Hochschulen erlebt, dass das nicht so sehr der Fall ist, dann geht es natürlich ganz, ganz viel um Transparenz. Also was passiert eigentlich, was ist eigentlich, wie gut greifen die Mechanismen, sich zu melden, um Hilfe zu bitten, sich unterstützt zu fühlen. weil auch das ja hilft, vielleicht einem diffusen Verunsicherungsgefühl oder Gefährdungsgefühl eine manifeste Grundlage zu geben und Räume, in denen das tatsächlich quantifizierbar sein kann oder quantifiziert werden kann, um auch eine Verhältnismäßigkeit herstellen zu können, um zu sagen, ja, stimmt, es gibt die Situation, mit der wir uns beschäftigen, aber wir müssen auch in der Lage sein, die Relation herzustellen und den Kontext anzuerkennen. Ich glaube, was nicht hilft, ist Polemik von außen. Also es sind Stimmen, die, also wenn ich mich jetzt da reinversetze, aber es sind Stimmen, die weder den Hochschulkontext gut genug kennen, noch den Hochschulalltag gut genug kennen, noch die Strukturen gut genug kennen, die dann mit sozusagen unrealistischen oder einfach nur auf Populismus ausgerichteten Sprüchen um die Ecke kommen, um was am Ende in meinen Augen vor allem einer Wissenschaftsskepsis hilft, aber weder Studierenden noch Hochschulen in dem Versuch, ein sicheres und integeres Wissenschaftsumfeld zu schaffen, hilft.
Welche Rolle, glaubst du denn, spielen die Medien dabei? Jetzt sowohl bei der Frage, wie wir uns an Hochschulen bewegen, wie wir miteinander diskriminierungsfrei umgehen, als auch bei der Frage, wie bestimmte Themen, also zum Thema Klimaforschung, Klimafolgenforschung, in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden?
Ich glaube, da sehen wir in Deutschland alles, das gesamte Feld. Also von, ich würde sagen, sehr vielen, also ich erlebe natürlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, du, ich äußere mich überhaupt nicht mehr öffentlich zu irgendwas, weil wie ich da angefeindet werde, das muss ich mir nicht geben und ich muss meine Forschung hier machen, dafür brauche ich einen klaren Kopf. Bis hin zu Leuten, die sagen, ja, gerade deshalb setze ich mich öffentlich in die Talkshows rein und benenne, was da los ist, da gibt es alles. Und ich glaube, für alles kann man in der eigenen ganz persönlichen Auffassung und Haltung rechtfertigen und dafür gute Gründe finden. Und gleichzeitig halte ich es schon für wichtig, gerade jetzt, wo wir so eine Art Wissenschaftsskepsis im Mainstream auch mehr und mehr erleben, dass man sich nicht klein machen lässt und dass man es nicht normalisiert, wie wissenschaftliche Erkenntnisse als optional dargestellt werden, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diffamiert werden, wie irgendwie Fakten und Bauchgefühle gleichgesetzt werden und wie selbstverständlich mit irgendwelchen völlig evidenzbefreiten Argumenten sozusagen Politik gemacht wird. Völlig unabhängig davon, ob man sagt, ich möchte mich selbst in der Öffentlichkeit sehen oder als Institution möchten wir uns gerade nach vorne stellen. Völlig unabhängig davon gibt es da schon eine Verantwortung im Großen und Ganzen gegenüber dieser Normalisierung, nicht die Türen zu öffnen, das nicht einfach wegzunicken und abzunicken und sagen, ja, das ist halt einfach so. Denn wenn eine Institution in Deutschland angegriffen wird oder eine Hochschule oder wenn einzelne ProfessorInnen angegriffen werden, dann sind da natürlich immer einfach Tausende oder Dutzende beziehungsweise Tausende mitgemeint, die da mit reinfallen. Und in der Öffentlichkeit wird ja selten hängen bleiben, oh, diese eine Person hat ja, nee, man wird denken, auf die ist ja kein Verlass mehr, auf diese ganze Riege an Menschen oder diese ganze Riege an Institutionen und die haben es doch eigentlich alle. Und das ist ja genau, was wir wirklich gar nicht brauchen.
Dankeschön, liebe Luisa, für diese Vielfalt an Ideen, die du zur Hochschule als kreativer Ort, als Forschungs-, Lehre- und Transferinstitution mit uns geteilt hast. Vielen herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Wissenschaft kann Erkenntnisse liefern, aber erst dort, wo Hochschulen Räume schaffen für Diskussion, Verantwortung und Mut, kann daraus gesellschaftliche Wirkung werden. Die Gespräche von heute zeigen, wie wichtig es ist, dass Wissenschaft, Studierende und Öffentlichkeit miteinander im Austausch bleiben. Gerade dann, wenn Debatten unbequem werden. Genau an dieser Stelle setzt Funke for Future an. Wir unterstützen Unternehmen und Organisationen dabei, wissenschaftliche Fakten, gesellschaftliche Verantwortung und nachhaltige Transformationsarbeit zusammenzubringen. Fundiert, dialogorientiert, alltagsnah. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.